Hallo zu einer Weitergabe der Form. Wir haben heute Sonderrichtung im Programm. Und dazu haben wir euch erstmal auf eine etwas falsche Fährte geführt. Das war ein ganz berühmter Vertreter einer anderen Musikrichtung, nämlich der Elvis Presley, mit einem Lied von einem anderen Musiker, der als der Vater des Bluegrass gilt, Bill Monroe. Und um diese Musikrichtung geht es heute, den Bluegrass. Und dazu haben wir zwei Vertreter der German Bluegrass Music Association hier zu Gast in der Plattform. Bitte stellt euch vor, Eberhard Finke und Friedrich Huck. Hallo.
Hallo. Liegt mit Lektüre von Büchern und Zeitschriften, Besuch von Konzerten, Festivals, Reisen so ziemlich durch Europa und die USA.
Ja, mein Name ist Friedrich Hoog, ich bin der erste Vorsitzende der German Bluegrass Music Association. Der Verein wurde gegründet 2009 im Mai, so am Rande des internationalen Bühler Bluegrass Festivals. Und ja, die German Bluegrass Music Association ist im Prinzip der Dachverband für alle Bluegrasser hier in Deutschland und arbeitet natürlich eng zusammen mit der European Bluegrass Music Association, die sich für Europa einsetzt, und mit der International Bluegrass Music Association, die in den USA ihren Sitz hat und die natürlich weltweit agiert und versucht, den Bluegrass insgesamt zu fördern.
Wie seid ihr auf den Bluegrass gekommen?
Also bei mir war es so, ich hatte schon ein bisschen im Radio Bluegrass gehört, bei zum Beispiel Walter Fuchs, damals auf SWF 3, dem Vorgängersender des heutigen SWR 3. Und am 4. November 1985 war ich erstmals bei einem Bluegrass-Konzert. Das war in Tübingen in meiner Studienzeit im Deutsch-Amerikanischen Institut, im DAI, in der Karlstraße 3. Dort hatten gespielt Doyle Lawson und Quicksilver, eine sehr versierte Bluegrass-Band der damaligen Zeit und auch noch der heutigen Zeit. Interessant, letztes Jahr hat die IBMA den guten Doyle Lawson in die Bluegrass Music Hall of Fame reingenommen. Und das ist natürlich eine tolle Ehre für diesen superguten Musiker. Er ist selber Mandolinist und gräbt in alten Songbüchern oft Schätze aus und arrangiert mit jungen Musikern diese Sachen neu. Und das wird sehr virtuos dann dargebracht mit diesen ganzen Instrumenten und auch mit den Harmoniegesängen.
Wir werden gleich noch Beispiele des Bluegrass hören als Musikbeispiele. Erzählt doch bitte den Zuhörern, die den Bluegrass nicht kennen, was das für eine Musikrichtung ist, wie die, was da für Instrumente dabei sind, was das für eine Art Musik ist.
Gut, Bluegrass entstand, die Gelehrten sind sich nicht ganz einig, da gibt es mehrere Theorien. Ich würde sagen, Bluegrass begann 1946 mit Aufnahmen von Bill Monroe in einer ganz bestimmten Zusammensetzung, instrumental und von den Liedern her. Bill Monroe sah sich als einen Country-Musiker seiner Zeit und suchte einen Stil, mit dem er sich von den anderen hervorhebt, dass daraus eine ganz eigene Musikrichtung werden soll, das war nicht abzusehen. Aber wesentlich zur Band war damals das Paar Earl Scruggs und Lester Flatt. Earl Scruggs mit einem bestimmten Banjo-Spiel, Dreifingerstil genannt, genau genommen ist sein Daumen und zwei Finger, was sich wesentlich von all seinen Vorgängern unterschied und wo man sehr schnell spielen kann. Lester Flatt war der Sänger und der Gitarrist mit einer etwas gefälligen Stimme. Und dazu kommt dann immer ein Kontrabass, eine Geige und...
Ja, und der Meister selber, Bill Monroe, natürlich an der Mandoline. Ja, die Session, auf die du ansprichst, Eberhard, die hat stattgefunden am 16. September 1946, auch in einer Radiostation, so ähnlich wie Radio Free FM, nämlich Radio Station WBBM in Chicago, Illinois. Und da haben eben Bill Monroe, Lester Flatt, Earl Scruggs, Cedric Rainwater am Bass und Chubby Wise an der Fiddle erstmals diese Musik gespielt, die sich später dann als Bluegrass herauskristallisiert hat. Kentucky war ja aufgrund blau schimmernden Grases immer schon der Bluegrass-State. Und weil eben die Musik aus Kentucky kam, Bill Monroe aus Racine, Kentucky, stammt, aus diesem Grunde hat die Musik dann den Namen bekommen, Bluegrass-Musik. Und sie ist im Prinzip der Nachfahre der alten Stringband-Musik. Bill Monroe hatte ja zuvor schon Musik gemacht mit seinem Bruder und auch ohne seinen Bruder Stringband-Musik. Und Dieses Datum, dieser 16. September 1946, markiert im Prinzip die Geburtsstunde des Bluegrass, weil dann die Musik einfach anders geklungen hat, anders arrangiert hat. Eberhard hat schon gesagt, das Five-String-Banjo mit dem Three-Finger-Picking-Stil war einfach anders als alles zuvor. Und interessant auch, weil eben super gute Musiker mitgespielt haben in dieser Band, hat Bill Monroe diesen einzelnen Musikern dann Soli eingeräumt. Das heißt, im Gegensatz zur Old-Time-String-Band-Musik, wo einfach das Konzert sozusagen so aussah, dass alle im Prinzip miteinander gespielt haben, war es dann so, dass dann im Bluegrass immer einzelne Musiker wieder gefeatured werden konnten und die anderen haben dann nur Begleitung gemacht. Das war ein ganz charakteristisches Kennzeichen der Bluegrass-Musik. Und Blue Moon of Kentucky bei Bill Monroe an dem 16. September 1946 klang dann so.
War Monroe, der Vater der Origin des Liedes, das wir schon am angespielt haben. Hier in der Plattform heute, also geht es um Bluegrass. Und Eberhard Finke und Friedrich Hoog berichten uns ein bisschen und führen uns ein, auch in die Geschichte des Bluegrass. Wo kommt er denn her eigentlich?
Gut, das hat der Friedrich eben gesagt. Bluegrass ist eine Gegend in Kentucky und es war so üblich, dass die Country Leute ihre Band, ihre Begleitband nach irgendeiner geografischen Eigenheit, nach einem Fluss oder Berg oder sonst was genannt haben. Und da lag es nah, die Musik, die Band Bluegrass Boys zu nennen. Dass dann die ganze Musik danach bezeichnet wurde, das hat ein bisschen gedauert und war ein schwieriger Prozess. Eben haben wir Lester Flatt und Earl Scruggs genannt, aus der Urbesetzung von Bill Monroe. Die machten sich 2 Jahre später selbstständig, weil sie dachten, sie verdienen nicht genug bei Monroe. Der kassiert alles Geld und sie beschaffen den eigentlichen Ruhm und gründeten eine eigene Band. Earl Scruggs komponierte den Foggy Mountain Breakdown, der im Film Bonnie and Clyde weltberühmt wurde, als schnelles, fetziges Benzo- und Geigenstück. Und das hat viele zum Bluegrass bekehrt. Oder für eine Fernsehserie machten sie die Begleitmusik. Das gab dann The Ballad of Jed Clampett, die Beverly Hillbillies, macht man sich lustig über die Südstaatler, die in den Westen kommen und vielfach verspottet werden. Aber das Lied darüber war ein Millionenerfolg und machte Flatten Scruggs berühmt und auch reich.
Wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen in der Geschichte zu den Wurzeln vom Bluegrass. Was sind denn?
Ich habe gerade die Mayflower genannt als Auswandererschiff und wie vielen europäischen Ausländern nahmen natürlich ihre Musik mit und pflegten sie in der neuen Heimat, hielten dort auch oft sehr angestrengt den alten Stil aufrecht. Im Heimatland wollten die Musiker an die neuesten Sachen aus Amerika anknüpfen. Im Land selber war man betont traditionell. Es mischen sich also vor allem irische und schottische Elemente. Die sind am stärksten. Die Instrumente mit Geige und Mandoline und so weiter, das sind ja praktisch alle aus Italien. Das Banjo kommt aus Afrika, das hatten die Sklaven mitgebracht. Und daraus entwickelte sich ab den 20er Jahren, was man Oldtime-Music nennt, bloß eine Altersbezeichnung, aber da und dominierten die Stringbands, die oft nur aus Banjo und Geige bestanden. Die Gitarre kam viel später dazu, die war wenig üblich, so bis in die 20er Jahre wenig. Und so in den 20er Jahren entstanden auch die ersten Schallplattenaufnahmen. Zuerst für eine eher belächelte Minderheit, aber die verkauften sich überraschend gut.
Wir haben da so Vertreter, die wichtig waren für die Entstehung also dieser
ganz
Musik.
Ganz genau war es irgendwie so Eck Robertson, der auch nur 23 nach New York gefahren ist zu Plattenaufnahmen. Der Big Bang war dann im Jahre 1927 in Bristol, Tennessee, ein historisches Ereignis. Die fuhren dann aus New York mit dem Aufnahmegerät, groß und ein ganzes Auto voll, in den Süden und machten Zeitungsinserate und Plakate. Plattenaufnahmen nächste Woche von 3 bis 5 kommt nur. Und dann setzte sich die halbe Gegend in Bewegung, um Platten aufzunehmen. Darunter die Carter Family. Ein Mann und Frau und Schwägerin und Jimmy Rogers, ein tuberkulosekranker Eisenbahner. Und die nahmen so die ersten großen Hits für die Country-Musik aus und begründeten auch eine gewisse Industrie damit.
Hat die Carter Family auch was mit der Frau von Johnny Cash zu tun?
Hast du erfasst?
Ich habe es erfasst. Ich habe keine Ahnung, aber ich wollte es einfach mal wissen.
Das liegt nahe, ja. Denn eine Tochter, Mabel Carter, hatte drei Töchter. Eine davon war June Carter und die heiratete Johnny Cash und rettete ihn vor dem Untergang in Drogen und Alkohol. Und starb vor wenigen Jahren und Johnny Cash ist inzwischen ja auch verstorben.
Ja.
Aber da finden sich direkte Verbindungen von heute und ich habe Mabel Carter noch erlebt, lebend in München 1972 mit Johnny Cash und da spielte sie noch ihre Autoharp und das klang so wie 50 Jahre früher.
Welche Verbindung hat der Bluegrass mit dem Country?
Oh, das ist auch eine viel diskutierte Frage. Wie gesagt, Bill Monroe wollte bloß seine persönliche Spielart von Country entwickeln, was Unverkennbares und dachte nicht daran, ganz was anderes zu machen. Das hat sich dann aber so entwickelt. Es ist eine häufige Streitfrage, wie, ob der Mensch vom Affen abstammt oder ob einen gemeinsamen Vorfahren hat. Und so ist auch mit Bluegrass und Country, ob Bluegrass ein Abkömmling von Country ist oder ob das verschiedene Sachen sind. Die Country-Musik hat oft gelächelt über Bluegrass und hat so für eine Hinterwäldlermusik erklärt.
Warum?
Weil der Mensch immer jemanden braucht, auf dem er rumhacken kann. Mhm. Und die Country-Musik, die sich da bildete, die stammt aus den Bergen und zum guten Teil und jedenfalls von der ländlichen Bevölkerung. Und die Städter in New York und Chicago oben, die haben sich halt lustig gemacht über die Bauern, aber das ist überall so. Es gab ja den Spitznamen Hillbillies.
Ja.
Und Hillbilly-Musik war allgemeine Bezeichnung für Country-Musik in den 20er und 30er Jahren. Den Blues dagegen oder die Musik der Schwarzen hat man Race-Musik genannt. Und jemand wurde mal falsch eingeordnet, ein Weißer in die Race-Musik und der führte fürchterliche Prozesse wegen Beleidigung. Also die Lager waren da etwas getrennt oder verfeindeten sich alsbald. In Nashville hat man auch lange Bluegrass glatt negiert und wollte nichts davon wissen. Und die späteren Country-Aufnahmen, die enthalten ja keine Geige und kein Banjo. Die typischen Country-Elemente fehlen da alle. Dafür gibt es viel Begleitchöre und Streicherwälder, was im Bluegrass alles nicht vorkommt. Also eben haben wir Doyle Lawson dann 7 Mann ist wirklich das Maximum. Nee, Ricky Skaggs ist letztens mit 10 aufgetreten. Aber die klassische Bluegrass-Band hat 4, 5, allenfalls 6 Leute. Ist auch immer eine Frage der Bezahlung. In der Kasse ist so und so viel Geld und ob das 4 teilt oder 6, das macht einen Unterschied.
Offensichtlich belächelt ihr diese Musik nicht. Was macht sie für euch zu was Besonderem?
Macht uns zu was Besonderem, weil es eine ehrliche Musik ist, weil man was können muss und nichts vormachen kann. Wir spielen auch direkt ins Mikrofon, keine Verstärker und keine Overdubs dazwischen und hat schöne Melodien. Und was von den Bluegrassern gern gelobt wird, ein Familiengefühl. Die Bluegrasser, die kennen sich alle und wenn man auf dem Festival ist in den USA, die meisten Leute kommen im Wohnwagen oder mit dem Zelt, weil die Festivals oft auch so abgelegen sind, da ist weit und breit kein Hotel. Und wir haben es erlebt, wir krabbeln am Morgen aus dem Zelt, haben aber keine Campingausrüstung dabei, weil man im Flugzeug ja nichts mitnehmen kann. Na, kommen die Nachbarn und sagen, habt ihr keinen Kaffee? Nö, dann kommt zu uns und trinkt bei uns mit und so weiter. Nicht? Also wir glauben jedenfalls, dass es das nur im Bluegrass gibt.
Ja, du hast gerade gesagt, man muss was können im Bluegrass. Man kann nicht was vormachen. Kannst du dazu noch was sagen?
Fangen wir bei der IBMA an, bei der International Bluegrass Music Association, unserem großen Dachverband. Seit 20 Jahren etwa verleiht die Awards an den Sänger, an die Sängerin des Jahres und auch an alle Bluegrass-Instrumente. Und da wird schon eine Virtuosität vorausgesetzt. Und die heutigen Gitarristen, die müssen auch wesentlich mehr können als bloß Schrumm, Schrumm, Schrumm Rhythmus schlagen, sondern auch komplexe Melodien spielen. Ein beliebter Sport ist es, Geigenstücke auf Banjo oder auf Gitarre zu übertragen, was eigentlich gar nicht geht. Außer man hat sehr schnelle Finger oder man muss sich ganz neue Griffpositionen auf der Gitarre suchen, um bestimmte Melodiefolgen spielen zu können.
Was löst diese Virtuosität in euch aus, wenn ihr die hört?
So eine Streitfrage, was ist das Wichtige bei der Bluegrass? Die einen, die laufen mehr auf den Gesang. Und die anderen mehr auf die instrumentale Virtuosität. Man kann da sehr innovativ sein. Es gibt ja immer neue Moden, vor allem im Banjo. Dann kommen so moderne Stile, der chromatische Stil von Bill Keith. Oder dann kommen Jazz-Einflüsse dazu. Oder irgendwas Poppiges. Also da ist auch eine gewisse Vielseitigkeit. Ein oft geäußerter Vorwurf lautet aber, im Bluegrass hört sich alles gleich an. Und wenn man sich die Mühe macht und die Ohren spitzt, gibt es da schon beträchtliche Unterschiede.
Es ist einfach schön, die Freude zu genießen, wenn man die Musiker sieht, wie sie auf der Bühne gemeinsam spielen, harmonieren oder manchmal auch sich quasi bekriegen sozusagen. Der eine spielt was vor, der andere muss es nachmachen oder so. Gerade Dueling Banjos zum Beispiel bei dem Film Deliverance mit Burt Reynolds ist das ja passiert. Und wenn dann bei Bluegrass am Ende von einem Bluegrass-Festival mehrere Bluegrass-Bands gemeinsam auf der Bühne stehen, das ist auch eine tolle Sache, wie die dann harmonieren. Die können also wirklich alle sozusagen mitspielen. Und das ist ja auch ein charakteristisches Element der Bluegrass-Musik, dass man Jam-Sessions erlebt. Ähnlich wie beim Jazz übrigens. Jazzer jammen auch, die laden ja sogar die Öffentlichkeit zu Jam-Sessions ein. Und ähnlich ist es beim Bluegrass. Da kann man am Rande von Bluegrass-Festivals an jeder Ecke 3, 4, 5, 6 Leute zusammenstehen sehen und die jammen. Einer fängt an, etwas zu spielen, die anderen kommen dann mit dazu und versuchen das Ganze zu ergänzen. Und
im Kreis rum, wer halt eins spielen kann, die anderen machen bloß rum. Und da vereinigen sich Meister und Anfänger sehr traut und verträglich. Und es gibt so einen Grundstock von Stücken, die alle können.
Ja, so entstehen auch neue Bands übrigens.
Ja, welche sich gut verstehen, die sagen, oh, das machen wir öfters. Und selbst die großen Stars, die gehen ins Volk und dann kann man sie fragen, du hast da so einen drolligen Griff gehabt, kannst du den mal erklären? Ja, natürlich, pass auf und guck zu. Und dann kann auch der blutigste Anfänger von den größten Meistern was lernen.
Es war ja im Jahr 1620, als die Mayflower rübergefahren ist. Und interessant ist, dass die Leute so aus Schottland und aus Irland, dass die hängen geblieben sind in den Appalachen, also in den Smoky Mountains, wie sie gerne genannt werden, oder auch den Foggy Mountains. Das hängt damit zusammen, als früher die Kontinente noch nicht auseinandergedriftet waren. Da waren die schottischen Highlands und die Appalachen ein Gebirgszug. Und die Leute aus der Gegend, die haben sich natürlich dann dort wiederum sehr heimisch gefühlt. Die Appalachen liegen im Osten der USA. Man musste also da nicht allzu weit eindringen in den neuen Kontinent und konnte sich dort in diesen Tälern heimisch niederlassen und hat natürlich die Instrumente, die man mitgebracht hat, weiter gespielt. Zunächst mal im Prinzip in einer gewissen Abgeschiedenheit. Das heißt, 1600 irgendwas, 1700, 1800 irgendwas, da gab es noch kein Radio, da konnte man sich kaum austauschen. Erst später, als dann eben über Radiostationen die Musiker andere Musiker hörten, begann dann eine Art Vermischung der Musik. Und so hat sich ja dann auch das Ganze entwickelt und wurde dann kommerzialisiert. Und so hat sich die Musik dann eben auch modernisiert und wurde dann eben der Bluegrass draus. Bill Monroe hat ja lange, lange Zeit experimentiert mit dieser Oldtime-Musik oder Oldtime-Stringband-Musik. Und erst 1946 war dann das Ergebnis sozusagen für ihn perfekt. Und als er das dann aber hatte, da war es für ihn eigentlich auch klar, so muss es klingen, anders darf es eigentlich nicht klingen. Und er war richtig bös, als Flatt & Scruggs dann ausgestiegen sind und ihrerseits eine neue Band gegründet haben. Da hat er zunächst mal gedacht, die wollen quasi seine Idee klauen und für sich jetzt vermarkten. Und erst als dann andere Musiker auch dazugestoßen sind, die ihrerseits Bluegrass-Bands gegründet haben, irgendwann hat er dann begriffen, dass die nicht von ihm stehlen, sondern dass die zu seiner Kreation in der Musik was hinzufügen. Und dann ist er auch persönlich unheimlich offen geworden und wieder nicht mehr so festgelegt wie eine Zeit lang. Das ist eine ganz interessante Entwicklung in seiner Persönlichkeit, die man nachvollziehen kann. Und er ist dann auch mit vielen Aufnahmen natürlich dann so im Prinzip hat sich weiterentwickelt. Und interessant, er hat dann als Elvis Presley das Lied, das wir am Anfang gehört haben, Blue Moon of Kentucky, im Rockabilly-Stil aufgenommen hat. Als er das gehört hat, ist er ganz schnell mit seiner Band zurückgekehrt ins Studio und hat seinerseits dieses Lied neu aufgenommen. Zunächst mal die erste Hälfte, so wie früher, langsam, und die zweite Hälfte des Liedes dann im schnellen Rockabilly-System, zwar mit Bluegrass-Instrumenten, aber eben in dieser Geschwindigkeit, wie Elvis das vorgemacht hat. Und so hat er natürlich dann auch wieder gelernt von den anderen. Und so ist eben diese Stilrichtung Bluegrass entstanden. Jetzt haben wir uns wieder ein bisschen Musik aufgelegt. Und zwar Ich hatte ja vorhin erwähnt, mein erstes Konzert aus dem Bluegrass-Bereich, das waren Doyle Lawson und Quicksilver, damals 1985 noch in anderer Besetzung als heute. Das ist klar, die Musiker, die wandern sozusagen durch die Schule von Doyle Lawson hindurch und werden dort immer virtuoser, wenn sie dort sind. Wir hören zum Beispiel jetzt You Gotta Dig a Little Deeper. Das ist eine Aufnahme, da war Jamie Daly, der Leadsänger bei Doyle Lawson und Quicksilver. Der hat mittlerweile eine eigene Band, Daly und Vincent, ist sehr erfolgreich mit dieser Band, räumt da auch Awards ab und so. Und anhand dieser Aufnahme können wir jetzt mal zeigen, wie moderner Bluegrass klingt. Und wir werden anhand von Doyle Lawson und Quicksilver auch die Fortschreibung in Richtung Newgrass nachher noch aufzeigen. Aber jetzt mal, wie gesagt, ein Stück aus dem modernen Bluegrass. Und da sieht man auch, wie virtuos diese Musik ist, dass der eben sehr virtuos gespielt wird, instrumentell, dass aber auch der Satzgesang, der da praktiziert wird, unheimlich super gut einstudiert ist. Und Doyle Lawson als der Bandleader muss das ja alles arrangieren und seine Leute heranführen an den Klang, den er sich vorstellt. Und dann wird eben diese tolle Bluegrass-Aufnahme erst fertig, wenn das Ganze dann durch die Proben gelaufen ist, dann können die das einspielen und am Schluss auf der Bühne dann auch praktizieren. Bluegrass ist ohnehin eine Live-Musik. Wer mal ein Bluegrass-Konzert gehört hat, der spürt dann diese Begeisterung, die da einfach rüberkommt. Und wenn das Publikum das dann zurückgibt auf die Bühne, dann entsteht da was ganz Besonderes. Das können die Bluegrasser unheimlich gut und dann gefällt es eben auch dem Publikum, dem Live-Publikum. Also hören wir doch mal Doyle Lawson und Quicksilver Dig. You gotta dig a little deeper. Auch ein toller Text übrigens bei diesem Lied.
Das Doyle mit anderen des besten Friede.
Das ist die Entwicklung zum Newgrass. Also der Newgrass ist ja schon in den späten 70er, in den 80er Jahren entstanden mit der Band Newgrass Revival und anderen Bands, die haben alles Mögliche gespielt. Spacegrass und weiß der Geier was. Auch Tony Rice oder andere sehr virtuose Musiker haben sich da getummelt. Und bei Doyle Lawson kann man aber jetzt ganz gut zeigen, wie das funktioniert. Wir hatten ihn ja vorhin gehört mit You Gotta Dig a Little Deeper, noch so in der klassischen Bluegrass-Besetzung. Und jetzt eben erweitert durch insbesondere das Schlagzeug. Das war jetzt ein Cover eines Dan Seals Nummer 1 Country-Hits, Love on Arrival. So klingt eben Doyle Lawson und Quicksilver heute. Und wie gesagt, das ist eine sehr moderne und sehr aktuelle Musik und ist sehr angesagt. Doyle Lawson ist ja nach wie vor mit seiner Band äußerst heiß unterwegs in Amerika. Und ab und zu kommt er auch nach Europa. Er war vor 2 Jahren beim Bühler Bluegrass Festival. Dort, wo 2009 eben die German Bluegrass Music Association auch gegründet wurde.
Und der hat mir mal erzählt, Doyle Lawson, wie er probt mit seiner Band. Sie versammeln sich alle im Flur seines Hauses, fangen ein bestimmtes Stück an, wandern dann durch die Zimmer des Hauses, jeder durch ein anderes Zimmer. Und nach den 2,5 Minuten, wie lange das Lied halt dauert, treffen sie alle pünktlich mit demselben Ton wieder im Flur. Das herrscht also ein blindes Verständnis. Und das haut auf jeden Fall hin. Es gehört weiterhin zu den Eigenarten vom Bluegrass, dass die Bands sehr häufig das Personal wechseln. Was auch Bill Monroe erleben musste, die Leute bleiben 1-3 Jahre bei ihm im Allgemeinen. Vor allem sind es junge Leute und auch die Musiker, die Bands, die zu uns kommen. Der Chef ist inzwischen vielleicht in die Jahre gekommen, aber die Band besteht oft aus 17-, 18-Jährigen. Und die gehen da 1-3 Jahre sozusagen in die Schule und durchlaufen mehrere Bands und spielen und lernen da und lernen dort, haben im Allgemeinen den Wunsch, irgendwann eine eigene Band zu gründen. Jeder bringt dann seine eigenen Vorstellungen in die Band rein, dass die sich ein bisschen frisch hält. Andererseits, man kann nicht zu Bill Monroe oder zu Doyle Lawson gehen und sagen, so, ich will jetzt mitspielen. Da ist der Sound natürlich vorgegeben und die Leute müssen das ganze Repertoire von Doyle Lawson kennen. Und dann heißt es, jetzt spielen wir Blue Moon of Kentucky in Fismol und dann müssen die das können. Wenn sie das nicht können, dann werden sie wieder heimgeschickt mit dem Vermerk, üb mal schön.
Das sind hochprofessionelle Institutionen, also Doyle Lawson, absoluter Vollprofi oder auch Daly & Vincent, wie gesagt, Jamie Daly war 9 Jahre, war er Leadsinger bei Doyle Lawson und Quicksilver. Da hat er sich das abgeguckt und als er in einer Pressekonferenz vor wenigen Jahren in Gstaad mal erläutert hat, wie sein Arbeitstag oder seine Arbeitswoche aussieht, da sind erstmal Montag, Dienstag sind im Prinzip die Bürotage. Das heißt, man trifft sich mit dem Booking Agent, mit dem, der also die Konzerte macht, mit dem Anwalt und so weiter und bespricht büromäßig das Ganze, wie geht es weiter und dann muss man üben und dann muss man eben noch auftreten und ab und zu ins Studio gehen und nur ab und zu hat man mal 2-3 Wochen frei, aber das sind wirklich hochprofessionelle Musiker, die da fulltime diese Musik spielen. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch sehr viele Bands, die das einfach nebenbei machen, aus Spaß an der Freude. Reine Hobbybands gibt es ja sogar in Deutschland und da freuen wir uns besonders. Da gibt es eigentlich fast nur Hobbybands. Ja, letzten Samstag waren der Eberhard und ich in Kusterdingen bei Tübingen. Da haben 8 Bands gespielt, 7 aus dem Raum Tübingen, Reutlingen, Stuttgart, Ludwigsburg. Und eine Band kam aus der Schweiz und das war in einem Schloss und das war also absolut ausverkauft, war eine tolle Veranstaltung. Und obwohl es nur lokale Bands waren, war es sehr niveauvoll und wir haben uns also sehr über das Ganze gefreut, wie das da abgelaufen ist. Top-Organisation, also auch die Hobby-Musiker bringen sehr viel tolle Sachen zustande im Bluegrass.
Es wird ja auch gern das Klischee gepflegt, dass zum Feierabend die Farmer auf der Terrasse sitzen und die von Generation zu Generation überlieferten Volksweisen anstimmen auf ihrer Fiddle, heißt dann gerne. Das steht dann gerne so in den Beschreibungen der Musik, aber es mag ja zum Teil zutreffen, aber die heutigen Bluegrasser, die Spitzen, Bluegrasser, die gehen da ganz profimäßig ran, wie eben gelernt. Nichts davon, Terrasse zum Feierabend, dafür reicht es nicht für eine Karriere.
Ihr seid beides nicht nur Kenner und Fans von Bluegrass, sondern ihr seid auch beide Gründungsmitglieder der German Bluegrass Music Association. Richtig. Wann wurde die wo gegründet?
Auf jeden Fall in Bühl, in Baden, in der Zwetschgenstadt. Hast du das genaue Datum, Friedrich?
Es war im Mai 2009, ganz am Rande des dortigen internationalen Bühler Bluegrass Festivals. Und dort haben, ich glaube, 16 Gründungsmitglieder oder 18 haben das Ganze gestartet. Mittlerweile sind es, ja, ich glaube, so um die 80 ungefähr.
Ja,
Mitglieder bundesweit, die Mitglied sind bei der German Bluegrass Music Association. Mitglied kann jeder werden, also jede natürliche oder jede juristische Person. Und der Zweck des Vereins ist einfach die kulturelle Förderung der Bluegrass-Musik hier in Deutschland.
Ihr habt euren Sitz hier in Ulm.
Das ist richtig, also das Amtsgericht Ulm, da sind wir registriert, ja.
Gut, was sind eure Aktivitäten in diesem Verein? Also ihr habt es gerade genannt, ihr fördert diese Musik und die Kultur dieser Musik hier in Deutschland, aber ja, gut, was macht ihr alles?
Was geschieht konkret? Nicht ja. Fördern ist ein sehr vager Begriff. Also ich schreibe immer in die Zeitschrift, die Bluegrass-Bühne, die ich vor 30 Jahren gegründet hatte und ich schreibe jetzt praktisch alles, Konzertberichte, Nachrufe, die Leute sterben so weg von der ersten Gründergeneration oder aus gegebenem Anlass, wenn einer auf Deutschland-Tournee kommt, dann muss man den vorstellen, viele Plattenkritiken und Buchbesprechungen und da war ich auch in den USA gut bekannt und habe da bis vor kurzem da Haufen Platten zugeschickt gekriegt und habe mich auch immer um Kontakte nach USA bemüht und auch bemüht, die hiesige Szene zu vernetzen, dass man voneinander weiß. So als wir anfingen, so in den 80er Jahren, da fuhren die Country Gentlemen, eine führende Band von Holland, in die Schweiz und es gab keine Möglichkeit, in Deutschland die auftreten zu lassen. Also wir haben uns erstmal nach Auftrittsmöglichkeiten umgeguckt und kleine Tourneen für Amerikaner gemacht und es ist dann sehr langsam gewachsen.
Warum konnten die nicht in Deutschland auftreten? Oder
war kein Platz, der sich dafür interessiert hätte, kein Folkclub, den war Bluegrass suspekt. Damals, anders als heute, hatten wir nur mit politischen Schwierigkeiten. Was aus Amerika stammte, wurde nur als ausgesprochene Protestmusik akzeptiert. Also Bob Dylan hätte jeder Folkclub hier genommen. Aber die Bluegrass und so Countrymusik, das galt alles so als rechtsaußen. Und Befürworter des Vietnamkriegs, da haben die a priori abgeblockt und haben sich das gar nicht überlegt. Das ist inzwischen vergangen, da sind sie etwas offener. Der Nachruf des Rechtsstrahles, der wird der Country-Musik öfters angehängt. Man findet kein Lied mit rechtsradikalem Inhalt. Es gibt auch kein Lied, wo es heißt, schlag den Neger tot. Die deutsche Rockszene, die hat ihre Rechtsaußenecke nicht und niemand will die deutsche Rockszene als solche verunglimpfen.
Ja. Eberhard, du hast die Bluegrass-Bühne begründet, kann man das so sagen?
Kann man, ja.
Ja.
Muss man.
Ja. Und warst du der Herausgeber ganz lange?
Ja, 29 Jahre war ich alles, habe alles geschrieben, Layout gemacht und für den Druck und Versand gesorgt, Geld eingetrieben und war praktisch ein Ein-Mann-Betrieb. Ab und zu habe ich von jemand anders einen Beitrag gekriegt.
Wo kriegt man die Bluegrass-Bühne?
Von der Post. Also waren hier am Kiosk erhältlich, es war auch ja. immer ein Shoestring-Operation, also Kleinbetrieb. Und die Bluegrass-Bühne kam nie über eine Auflage von 500 raus.
Wie viele Auflagen gibt es seit
jetzt haben wir uns fusioniert mit der Zeitschrift No Fences, die es schon gegeben hat. Erscheint aus Kassel und behandelt so alle Aspekte der Country-Musik, Bluegrass bislang eher am Rande. Insofern ist das eine ganz gute Symbiose, dass ich da untergekommen bin. Hätte eigentlich lieber jemand gefunden, der sie alleine weiterführt. Aber ich selber war nach 30 Jahren dann müde, immer dieselbe Arbeit also zu verrichten war.
Inzwischen ist die 188. Ausgabe erschienen. Viermal im Jahr kommt sie raus. Februar, Mai, August und November. Und das ist eben ein Aspekt, was die German Bluegrass Music Association bewirkt. Das andere ist, sie hat zum Beispiel eine Website, über die man dann auch reichen.
Und auf Facebook sind wir auch.
Auf Facebook sind wir auch, das ist richtig. Und die Mitgliedsbeiträge zur German Bluegrass Music Association enthalten automatisch dann den Bezug der Bluegrass-Bühne. Man kann das Ganze dann noch ein bisschen aufstocken, wenn man ein paar Euro mehr bezahlt, dann bekommt man noch zusätzlich von der European Bluegrass Music Association das Bluegrass Europe in englischer Sprache. Und es gehört eben auch dazu, dass wir jetzt Konzerte organisieren und veranstalten, die eben ansonsten vielleicht niemand wagen würde. So zum Beispiel jetzt am 2. Februar diesen Jahres in Langenau im Pfleghofsaal, da holt die German Bluegrass Music Association die aktuell amtierende beste Bluegrass-Sängerin der International Bluegrass Music Association, Dale Ann Bradley, hier in den Ulmer Raum eben nach Langenau in den Pfleghofsaal.
In den Pfleghofsaal nach Langenau. Für alle, die sich für den Bluegrass jetzt schon begeistern, nicht vergessen diesen Termin. Was für Konzerte habt ihr sonst schon organisiert dieses Jahr?
Also das ist das Erste, das dieses Jahr, was letztes Jahr war zum Beispiel am Rande des Bluegrass, des also im Februar, Anfang März stattfindenden Bluegrass, wie hieß es?
Summit.
Oh, Summit, Bluegrass Summit, genau, Bluegrass Summit, das war wieder in Bühlbaden, da hatten wir dann am Rande dessen ein Bluegrass-Konzert mit zwei Bands arrangiert, das war eine tschechische Band und eine deutsche Band, die da gespielt haben und so müssen wir einfach schauen, dass wir das Interesse für den Bluegrass überall in Deutschland ein bisschen wecken und wichtig ist uns auch, dass wir Verbindungen knüpfen, zum Beispiel haben wir jetzt vor ein paar Tagen eine E-Mail gekriegt von einer Lehrerin in Amerika, die uns gefragt hat, ob sie in Deutschland Bluegrass-Möglichkeiten gibt. Konkret wo, Eberhard, weißt du es noch?
In Brandenburg.
In Brandenburg.
An ihrer Schule hatte sie eine Auswechselschülerin aus Brandenburg, die dann Bluegrass mochte und die jetzt wissen will, ob es in Brandenburg auch Bluegrass gibt. Glaube aber nicht nach meiner Kenntnis.
Also in Jena, da gibt es den Andy Glantz, sehr guter Banjo-Spieler. In Thüringen, da hätte man sofort was gewusst. Aber so muss man einfach schauen, dass man den Leuten dann ein paar Kontaktadressen gibt von Musikern und dann können die sich sozusagen selbstständig hier weiter bewegen. Und Dale Ann Bradley, sie wird, wie gesagt, am 2.2. im Pfleghof Saal Langenau spielen, die aktuell beste Bluegrass-Sängerin in Amerika. Und in ihrer Band spielt Steve Gully Gitarre und wird auch singen. Und Steve Gully war Mitte der 90er Jahre Leadsänger von Doyle Lawson und Quicksilver. So schließen sich jetzt die Kreise. Und um ein bisschen mal vorzustellen, wie das klingt, hören wir jetzt einfach mal Dale Ann Bradley. Und zwar mit einem Stück von der Carter Family, die wir vorhin schon erwähnt hatten, im Zusammenhang mit Bristol, Tennessee, wo ja die Musik quasi entstanden ist, die Country Music, und wo zufälligerweise Doyle Lawson heutzutage auch wohnt. Er stammt ohnehin aus dieser Gegend und wohnt heute direkt dort. Er ist also auch daran übrigens derzeit aktiv, dort ein Museum aufzubauen, wo dann diese Sessions, die 1927 stattgefunden haben, wo die dokumentiert sind. Also hören wir jetzt mal an dieser Stelle Dale M. Bradley mit einer Nummer, wie gesagt, aus dem Carter Family Fundus 50 Miles of Elbow Room.
Gerne gestört, German Music Action ist Work. Und Fred hat gerade erzählt von dem bevorstehenden Konzert in Langenau. Kannst du mal erläutern, eventuell an diesem Konzert und überhaupt, wie ihr euch vernetzt für den Bluegrass?
Also zum Beispiel, gerade jetzt für dieses Konzert ist es natürlich notwendig, dass ein bisschen Manpower da ist. Das heißt, dass jemand an der Kasse sitzt, dass jemand die Brötchen verkauft und das Getränke ausgibt und jemand da ist, der die Anlage der Band hilft hochzuschleppen und so, die Roadies.
Bitte? Die Musiker betreut, dass
die Musiker die nicht ganz
alleine da sitzen.
Ja, natürlich, die muss man dann irgendwo hinführen zum Abendessen und so weiter. Da ist es zum Beispiel jetzt so, dass die Country Western Friends Kötz vor Ort diese Organisation übernehmen. Die haben ja auch den Kontakt dann geknüpft zum Pfleghofsaal in Langenau, denn das Kulturamt der Stadt Langenau steckt da ein bisschen dahinter, dass das eben dort drin stattfinden kann. Oder dann ist es auch zum Beispiel so, in München gibt es den MBGF, also die Münchner Bluegrass-Freunde. Dieser Verein ist natürlich auch ein bisschen verbunden mit uns. Das heißt, wenn wir so ein Konzert veranstalten, schwupp ist auch auf deren Website dann diese Veranstaltung drauf. Und wir haben natürlich auf unserer Website, Germany, also bluegrass-germany.de, auch Verlinkungen, zum Beispiel auf andere Vereine, die Bluegrass veranstalten oder sonst was mit Bluegrass zu tun haben oder auch mit zum Beispiel Internetradio in Amerika, wo rund um die Uhr nur Bluegrass läuft. Also man kann auf dieser Website eine Menge Infos über den Bluegrass bekommen und eben dann auch Bluegrass-Musik hören, jederzeit, wenn man will. Das sind alles Möglichkeiten, die man über diese Website bekommt. Man kann da auch sich in ein Gästebuch dann eintragen und sagen, ich suche einen Gitarristen für meine Band oder so in der Art. Da gibt es unheimlich vieles, das da eben nur funktioniert, wenn man zusammenarbeitet. Denn die 80 Mitglieder der German Bluegrass Music Association verteilen sich doch auf ganz Deutschland und zum Beispiel unser Pressesprecher, der sitzt in Hamburg, macht in Hamburg übrigens auch Radio und versorgt uns natürlich auch mit Infos über Konzerte, die im Norden stattfinden. Auch die landen natürlich auf der Website der German Bluegrass Music Association unter der Rubrik Konzerte in Deutschland. Da kann man sich dann also auch immer aktuell informieren, was steht an.
Es gibt ja auch die Europäische Association und eine internationale Association in den USA, aber wir bewegen uns natürlich auch immer in diesem Rahmen und beim erwähnten Bluegrass-Gipfel in Bühl kommen Vertreter von ganz Europa und die müssen zusammenarbeiten, denn gerade die geplante Tournee mit Dale M. Bradley und Steve Gully. Wir machen das einzige Konzert in Deutschland. Die anderen finden statt in der Schweiz und Tschechien und Slowakei, die drolligerweise ein Hotbed für Bluegrass sind in Europa. Ausgerechnet in ex-kommunistischen Ländern gibt es am meisten Bluegrass. Und viele Tourneen, besonders von den teureren Leuten, die gedeihen nur auf internationaler Basis. Und da sind wir dann auch wesentlich beteiligt, alles in Verbindung zu bringen. Man hat ein europäisches Festivalnetz gegründet, um Leute besser rumschicken zu können und zu vermeiden, dass es parallel Tourneen gibt, die sich gegenseitig die Leute wegnehmen. Und jeder rackert sich ab und weiß nicht, was der Nachbar tut. Also da sind wir schon seit Jahrzehnten dahinter, das zu verhindern.
Und eben jetzt in dieser Organisation der German Bluegrass Music Association, es gibt auch schon genaue Gedanken zum Beispiel zu Themen wie, in welchem Abstand ist es eigentlich sinnvoll, dass eine Band spielt. Also eine Band wie Dale M. Bradley mit Steve Gully kann natürlich nicht 5 Konzerte innerhalb von 100 Kilometer Umkreis machen. Das macht dann keinen Sinn, weil die einzelnen Veranstalter sich dann tot bezahlen an Gagen und die Leute sich gegenseitig wegnehmen, das Publikum. Weil da kommt das Publikum natürlich aus einem sehr weiten Umfeld. Das heißt, es macht dann Sinn, vielleicht 2-3 Konzerte in Deutschland zu machen und das nächste dann in Prag und irgendwo in der Schweiz. Aber es macht keinen Sinn, sagen wir mal, jetzt eins in Stuttgart zu machen, eins in Ulm, eins in München und noch irgendwo dazwischen ein viertes. Das ist dann eben auch wichtig, dass man das verhindert sozusagen. Denn nur so funktioniert für eine Band, die eben eine Woche oder zwei ihrer wertvollen Zeit hier in Europa verbringen, nur so funktioniert für diese Band eine successful Tour, also eine erfolgreiche Tournee.
Und das Fatale ist, die Amerikaner wollen im Frühjahr oder im Herbst kommen. Im Sommer sind die finanzkräftigen Festivals, die sie nicht verpassen wollen. Und im Winter ist das Wetter zu unzuverlässig. Insofern drängeln sich auf manchmal viele Bands gleichzeitig in Europa. Und hier sind die Wochenenden ja auch nicht beliebig verfügbar. Also muss man schon sehen, wo man was unterbringt. Das ist alles sehr mühselig.
Steve Gally, wie gesagt, der Gitarrist und Sänger, jetzt mit Dale M. Bradley zusammen unterwegs. Er war Mitte der 90er Jahre Leadsänger bei Doyle Lawson und Quicksilver und hatte auch schon mal beim Eberhard dann gewohnt, zusammen mit dem Doyle damals. Und ich habe ihn damals mit dem Auto rausgefahren von Ulm nach Günzburg, wo sie damals gespielt haben. Eine ganz interessante Geschichte. Und als Steve Gally dann ausgestiegen ist bei Doyle Lawson und Quicksilver, dann hat er eine Band gegründet, die heißt Mountain Heart. Und diese Band, die wollen wir jetzt am Abschluss dieser Sendung noch vorstellen. Heart like a road sign, head like a wheel. Mountain Heart.
Also für der Funk immer gesprochen und schaut live 2 Uhr in Langenau im Pflegsaal. Ist das richtig?
Pfleghofsaal
in Langenau. Ja. Also Friedrich Hoog und Eberhard Finke, vielen Dank, dass ihr heute da wart und die Leidenschaft für diese Musik mitgebracht habt.
Ganz herzlichen Dank, James, dass du die Zeit dir genommen hast, uns mal hier zu Wort kommen zu lassen mit Bluegrass Music.
Danke auch von mir.
Mein Name ist James Douglas und ich hoffe, ich kann euch morgen wieder hier begrüßen. Also nicht ich, aber die Plattform. Und jetzt hören wir noch zum Ausklang etwas, nämlich...
Ja, wer also die Website der German Bluegrass Music Association aufmacht, www.bluegrass-germany.de, wird auf der Startseite eine etwas traurige Nachricht finden. Mike Aldrich, einer der wichtigsten Dobro-Spieler, ist gestorben am 29. Dezember, einen Tag vor seinem 74. Geburtstag. Und über ihn stehen da ein paar Worte und er hat auch ein Bild, Eberhard hat ein Bild reingestellt, beziehungsweise mein Sohn stellt es immer rein, wenn man ihn entsprechend füttert. Eberhard hat ihn gut gefüttert, da ist also was Sinnvolles drauf. Und ein Dobro ist eine Resonator-Gitarre, das klingt dann so.